sind bei Vers 12 angekommen in unserem Text in Kolosser 1. Dies ist die vierte Eigenschaft des Lebens, das des Herrn würdig ist, das dem Herrn gefällt, eines gottwohlgefälligen Lebens. Und dieser Gedanke des Dankens wird bis Vers 23 besprochen. Das heißt also, wieder haben wir den Rest des Textes, der sich mit diesem Gedanken befasst. Wem wird hier lesen wir Vers 12, ja. Und dem Vater dankt, der uns tauglich machte für das, das unser Teil sein wird, das Erbe der Heiligen im Licht. Oder, wie ich es schon vorhin vorschlug, dem Vater dankende seid. Das Gebet des Apostels mündet in Dankbarkeit für ein fertiges Heil, das in den Versen 12 und 13 erwähnt wird, zu einem eines Heils, dem nichts mehr beizutragen ist, und das in der anbetungswürdigen Person des Sohnes unseres Vaters liegt. Und von diesem Sohn wird er dann fernerhin zu sprechen haben. Also wir haben hier einige Gedanken zusammengewoben. Die Dankbarkeit als solche, die Dankbarkeit für ein fertiges Heil, die Dankbarkeit für ein fertiges Heil, das in einer Person liegt, dem Sohne des Vaters. Beachten wir zuerst die Stellung dieses Anliegens der Dankbarkeit. Paulus, noch einmal zusammengefasst, Paulus betet in Vers 9, dass sie erfüllt seien von der Erkenntnis des Willens Gottes, damit sie ein Leben führen können, das des Herrn würdig ist, das dem Herrn wohlgefällig ist. Und ein solches Leben wird vier Merkmale kennen: Fruchtbarkeit in Werken, Wachstum in die Erkenntnis Gottes hinein, dann Kräftigung nach der Macht seiner Herrlichkeit, das hatten wir eben vor der Pause besprochen, und jetzt kommt die Dankbarkeit. Diese Dankbarkeit ist also gleichsam die Krone der vier Zweige. Dies ist das Höchste, zu dem wir berufen sind. Wir schieben es manchmal in eine Ecke. Ja, danken sollte man auch noch. Ja. Aber für Paulus ist das der Höhepunkt, der Gipfel seiner Beschreibung eines gottwohlgefälligen Lebens. Dankbarkeit ist die Krone dieser vier Eigenschaften im Blick auf das große Unheil, aus dem Gott uns befreit hat. Gleich wird Paulus erwähnen, dass der Vater, dem wir Dank sagen sollen, uns herausgerettet hat aus der Obrigkeit der Finsternis. Und wir haben keine Ahnung, was für eine furchtbare Lage das war, in der wir uns befanden. Wir kannten unsere Not nicht so recht. Dieses große Unheil ist so furchtbar, dass wenn Gott uns daraus gerettet hat, wir nie aufzuhören haben, ihm für alles zu danken, das im Bereich unseres Gerettetseins liegt. Wir müssen bedenken, dass wir keiner Güte würdig sind, die der Herr uns zeigt, sei das der Anblick in der Schöpfung ringsumher, oder seien es geistliche Güter, die wir im Wort Gottes finden, oder Erfahrungen an Gebetserhörungen, die wir machen. Nichts von dem haben wir verdient. Wir haben nur die pure Hölle verdient. Das ist alles. Und im Blick auf dieses Unheil, aus dem wir herausgezogen sind, gebührt es sich, immer dankbar zu bleiben. Kein Wunder, dass der Dank diese Stellung einnimmt unter den Eigenschaften. Alles andere kann dann werden, wenn wir dem Herrn dankbar sind. Man kann sie als die Krone, diese Dankbarkeit als die Krone der vier Zweige betrachten, auch im Blick auf den Raum, den dieses Thema im Text jetzt einnimmt. Denn bedenken wir, er fing an, die vier Eigenschaften eines gottwohlgefälligen Lebens zu besprechen, etwa 10 Mitte, Vers 10 Mitte. In kurzen Zügen hat er 3 der Eigenschaften gestreift, über die er hätte viel sagen können. Aber wenn er zum Thema Dank kommt, nimmt das die ganze Verse von 12 bis 23 ein. Das ist ja keine Relation. Ja. Das ist keine richtige Aufgliederung einer Predigt, 1, 2, 3. Ja. Das ist ungleiches Verhältnis. Also Paulus bleibt bei diesem Thema des Dankes länger stehen. Das bewegt uns. Aber auch in einer anderen Hinsicht bekommt der Dank eine besondere Stellung. Nämlich hatte ich schon darauf hingewiesen, dass wir dieses als Partizip, als Substantiv übersetzen können. Dankende, aber darüber hinaus, ich weise auf den Satzbau hin, in Vers 10 hieß es, um ein Leben zu führen, das des Herrn würdig ist, zu allem Gefallen, indem wir, jetzt kommt die Liste, in jedem guten Werk Fruchtbringende sind und so weiter, Wachsende in die Erkenntnis Gottes, Gekräftigte seien, zu aller Ausdauer und Geduld mit Freude. Jetzt merke ich gerade, dass ich meinen Satz nicht vollendet hatte und der Gedanke nicht fertig war. Ich habe abrupt aufgehört, in der vorigen Sitzung. Es sollte noch hinzugefügt werden, wozu wir gekräftigt werden. Ausdauer hatte ich, dabei war ich, das zu besprechen. Ausdauer ist ein Ausharren, ein Darunterbleiben, wenn Gott es so will. Geduld ist Langmütigkeit. Ich war einmal unterwegs, wir hatten gesungen, glaube ich, in einem Altenheim und wir warteten auf die öffentliche auf den öffentlichen Transport und einer der Brüder sagte, ich habe viel Geduld, ich habe nur nicht die Zeit, sie auszuhören. Geduld ist etwas, das man nicht nur für den Moment hat, sondern Geduld braucht Zeit. Aber Ausdauer und Geduld mit Freude, das ist eine Herausforderung, ja? Das ist eine Aufgabe. Oft kommen wir dazu, dass wir sagen, ja, Herr, ja? Ich komme in ein Haus eines Geschäftsmannes im Raum Basel und werde ins Wohnzimmer geführt. Ich drehe mich um, schaue wieder Richtung Tür, wo ich reinkam. Daneben stehen 2 Worte. Ja, Herr. Der Mann hat seine Frau verloren. Ja, Herr. Ja, Herr. Petrus sagte einmal Nein, Herr. Kann man das sagen?
Widerspruch.
Das ist ein Widerspruch. Entweder man sagt Nein, aber dann nicht Herr. Oder man sagt Herr, aber dann sagt man nicht Nein. Es gebührt sich, ja, Herr, zu sagen. Mit Freude, aber. Und das braucht Gnade. Diese Freude haben meine Frau und ich aber erlebt bei einer Freundin von ihr, die sie übrigens direkt oder indirekt zum Herrn führen durfte. Und sie begleitete sie dann über Jahre hinweg. Tragisch ist ihr Leben geendet, aber sie ist jetzt beim Herrn. Sie hatte eine furchtbare Ehe, aber sie blieb dabei. Sie blieb darunter. Und immer wieder kam sie gelaufen, was jetzt? Man hat sie ihr Herz ausgeschüttet. Meine Frau hat versucht, ihr zu helfen. Und dann ging es wieder weiter. Und diese Frau, obwohl sie eine einsame Christin war, kaum Gemeinschaft. In einer Situation war es nicht möglich, eine schöne, normale Gemeinde zu finden, in der sie dann verkehren konnte und einen normalen Platz einnehmen konnte. Es kam so weit, dass der Mann mitging in Gottesdienste und so weiter, sich für einen Christen wohl ausgab, aber wir wussten nicht, ob immer. Haben nie die Gewissheit gehabt, dass er wirklich durchgedrungen war. Aber in ihren Schwierigkeiten hat sie gelernt, nicht nur Ja Herr zu sagen, nicht nur auszuharren, nicht nur wirklich geduldig zu sein, sondern dieses mit Freude. Und zwar mit einer solchen Freude, dass der Mann verzweifelt, hat er sie nicht angeschrien und gefragt, wie kommst du da?
Wo kriegst du die Kraft?
Das konnte er nicht verstehen. Er wusste ja, was er ihr antat. Ja. Er wollte sie auch antun. Er wusste, dass es böse war und er wollte, dass es böse sei. Aber es kam nicht an, es hat nichts bewirkt. Und sie hat nicht nur Geduld gehabt, sondern sie war froh im Herrn. Und eine so strahlende Christin trifft man nicht jeden Tag. Das war ein Beispiel. Wenn ich diesen Vers lese, dann habe ich diese Frau vor Augen. Jetzt kommen wir zu Vers 12. Ja. Ich wollte auf die Struktur des Textes hinweisen, ja. In den Versen 10 und 11 haben wir eine Liste, die uns normal scheint. Zum Beispiel, zu allem Gefallen, indem ihr in jedem guten Werk Frucht bringt und so weiter, wächst in die Erkenntnis Gottes, in aller Kraft und so weiter. Und Geduld mit Freude. Und dann kommt plötzlich nur ein Komma und ohne weiteres dem Vater Dankende. Diese Unmittelbarkeit trifft mich oder hat mich stutzig gemacht. Dem Vater Dankende. Es ist mehr als ein Gipfel. Es ist mehr als die Krone einer Liste von Eigenschaften. Diese Dankbarkeit scheint hineingewoben zu sein in alle drei vorherigen Eigenschaften. Sie scheint nicht nur eine unter anderen zu sein, sondern eine Krone, die über allen steht, ja, die ein Teil von allen ist. Sie gehört zum ganzen Leben durchgängig, sie durchzieht alles. Alle Zeit dankend, danken wir, sagt Paulus. Da hat er das eigene Beispiel gegeben. Und hier betet er, dass es auch bei den kolossischen Christen so sei. Wir könnten das so deuten, bei allem diesem Dankende bleibt, und zwar dem Vater, der so und so. Und bis zu Vers 23 ist jetzt der Vater dieses Themas, aber bald dann der Sohn dieses Vaters. Aber dabei bleibt der Vater immer noch das Thema. Also, dies ist eine Eigenschaft eines Christen, die ständig praktiziert sein soll, die eine ständige Eigenschaft sein soll. Dankbarkeit ist eine ständige Eigenschaft eines Christen, eines, der erfüllt ist von der Erkenntnis des Willens Gottes und der zu seiner Freude lebt. Dadurch wird Gott froh, wird ihm Freude bereitet, wenn wir dankbare Menschen sind. Nun, man könnte da länger bei stehen bleiben, wir gehen weiter. Wem wird der Dank gebracht? Wir haben es schon erwähnt, dem Vater dankende seid. Aber wer ist dieser Vater? Das Wort steht allein. Es steht kein Name da. Aber im Zusammenhang haben wir ihn angegeben. Bereits in Vers 3 war er der Vater unseres Herrn. Wir danken allezeit dem Gott und Vater unseres Herrn. Und Vers 10, also kurz vorher, hieß es, um ein Leben zu führen, das des Herrn würdig ist. Der Herr ist normalerweise der Herr Jesus. Wenn im Neuen Testament Herr alleine steht, dürfen wir zunächst eher an den Sohn denken als an den Vater. Ab und zu kann es sich auf den Vater beziehen. Aber normalerweise im Neuen Testament ist dann eher an den Herrn Jesus zu denken. Wenn wir dieses hier so machen, dann wäre in Vers 10 der Herr Jesus zu denken. Und wenn dann gleich zwei Verse später von einem Vater die Rede ist, dann wird das der Vater dieses Herrn sein. Also Gott der Vater. Vielleicht denken Sie, warum dieses große Unterfangen festzustellen, wer das ist, das ist doch klar. Warum ist es klar? Warum? Gerade die Frage sollen wir beantworten. Ja. Wir müssen uns Rechenschaft darüber geben und uns auch fragen, warum steht Vater, aber das will ich jetzt nicht tun, aber man könnte das tun. Warum sagt er nicht Gott der Vater? Ja? Alles hat seine Bewandtnis, alles hat seine Bedeutung in der Schrift. Um ein Leben zu führen, das des Herrn würdig ist und jetzt dem Vater Dank sagt. Wem wird gedankt? Nicht nur heißt er der Vater, sondern er ist ein ganz bestimmter Vater, der uns tauglich machte für das, das unser Teil sein wird, das heißt das Erbe der Heiligen im Licht. Wir sind zu einem Erbe gekommen. Warum? Wer erbt zunächst? Familienmitglieder, ja? Kinder? Zunächst der Partner, aber wenn der nicht da ist, in diesem Fall die Kinder. Wir sind Kinder des Vaters geworden und sind also Mitteilhabende am Erbe des Sohnes. Wir erben zusammen mit dem Sohn. Und Paulus sagt uns, der Vater ist es, der uns tauglich machte. Als Vater. Als Vater. Ist er nicht nur der Vater Jesu Christi, sondern auch unser Vater. Er hat uns das Leben geschenkt. Und weil er unser Vater ist und wir seine Kinder sind, hat er uns auf diesem Wege durch Zeugung imstande gesetzt, Erben sein zu dürfen. Wir sind tauglich gemacht durch Geburt vom Vater. Das macht uns berechtigte Erben, auf diese Weise tauglich gemacht. Wir sind also rechtmäßige Erben Gottes geworden. Was heißt es, Erbe Gottes zu sein? Wird Gott sterben, dass wir seinen Platz einnehmen? Nein, nicht so. Wir wissen, was es heißt. Wir werden sterben. Und eines Tages kommen wir in seine Welt und dann werden wir das ganze himmlische Erdreich, das irdische Erdreich, das heißt die ganze Welt, ererben. Römer Kapitel 4 fällt mir gerade ein, wird von Paulus gesagt, Erbe der Welt. In welchem Vers steht das? Vers 13. Denn nicht durch Gesetz wurde Abraham oder seinem Samen die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein sollte, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Und wir sind Kinder Abrahams geworden im Glauben. Kinder Gottes und wir werden also auch Erben der Welt. Das heißt, Gott führt uns ein, die rechtmäßigen Kinder, in sein ganzes Eigentum. Wie wird er nicht mit seinem Sohn uns alles schenken? Das ist ungeheuer. Meine Frau und ich sind manchmal in sehr reiche Häuser gekommen. Das ist eines der Privilegien, die Gott uns manchmal gewährt, wenn wir seine Diener sind, dass wir ab und zu auf einmal etwas anderes sehen, als wir normalerweise sehen. Wir sind in sehr schöne Häuser gekommen, sodass man sich fast unwohl fühlt. Was soll man, welche Bewegung darf man jetzt noch machen? Das waren aber nicht immer reiche Leute, die so Schönes hatten. Auf jeden Fall, es war schön. Und dann denke ich an den Vers, ich denke es ist 1. Korinther 2, Ende des Kapitels. Alles ist euer. Das ist mein. Für den Augenblick. Zum Genießen. Ich nehme es nicht nach Hause. Jetzt genieße ich es. Ich muss es gar nicht nach Hause nehmen. Lass ihn dafür sorgen. Ich genieße es. Ja? Seine Putzfrau muss das sauber machen. Ja? Ich kann es genießen. Ich bin sein Gast. Ich darf Freude haben daran, wie wenn es mein wäre. Nehmen Sie Platz, schön. Genieße jetzt diesen Sessel. Alles ist euer. Aber eines Tages werde ich nicht nur Gast sein. Es ist alles wirklich euer. Wir sind wirklich zu Hause dann angekommen. Das haben wir gar nicht verdient. Das hat Jesus uns alles aus Gnade, purer Gnade, erworben durch ein schändliches Horrorkreuz. Gott hat uns tauglich gemacht. Drittens, wem wird gedankt? Eine dritte Antwort. Dem Vater, der uns aus der Obrigkeit der Finsternis herausrettete. Herausrettete. Wie? Unter Mose, die Kinder Israel aus Ägypten. Aber das war nur ein Schattenbild von der Obrigkeit der Finsternis, aus der wir gerettet worden sind. Jeder von uns hat wohl früher oder später Menschen getroffen, die scheinbar stärker, in stärkerem Maße unter der Gewalt des Feindes sind. Vielleicht nicht alle. Das ist etwas sehr Trauriges, Menschen zu treffen, die, wie man sagt, besessen sind oder, ist eigentlich nicht ein biblisches Wort, obwohl es in Bibeln vorkommt, dämonisiert ist das Wort. Dämonisiert. Wo Dämonen Raum gewonnen haben. Aber vergessen wir nicht, teilen wir nicht die Bereiche Okkult und Sünde zu stark auseinander. In der Heiligen Schrift ist alle Dunkelheit Raum Satans, in dem er, Raum, in dem er regiert. Ja. McLeod, wie hieß er mit Vornamen von Saskatoon? Bill McLeod von der kanadischen Erweckung. Habt ihr ihn kennengelernt? Bill Clinton? Er war ein Pastor in Saskatoon, in Saskatchewan, wo meine Frau aufgewachsen ist. Und wir wohnten auch nicht weit weg. Und dort brach eine Erweckung aus, die in der Welt von sich reden machte. Großes geschah dort. Und dieser Bruder, McLeod, verließ dann nach einer gewissen Zeit diese Gemeinde, weil der Herr ihn in einen weiteren Dienstbereich führte. Er wurde sehr oft eingeladen zu Diensten in verschiedenen Gemeinden und hat also sehr viel Seelsorge erlebt. Und er hat es erlebt, dass er mit einem Menschen sprechen konnte, der scheinbar, allem Anschein nach, der übliche, normale, feine Christ einer guten Gemeinde war. Ja. Aber eine solche Person hatte immer noch ein Problem und kam zu ihm mit diesem Problem. Und es schien, als ob er an diese Person nicht helfen konnte, bis er sich ein doch fragte, ist hier vielleicht mehr als nur die üblichen Sünden, diese sogenannten kleinen. Und wenn er dann dieses voraussetzte und anfing, mit diesem Geist, den er annahm zunächst, anfing im Gebet zu ringen, dann konnte es vorkommen, dass eine Frau, eine Dame, die eine schöne Christin zu sein schien, eine andere Stimme bekam. Es tatsächlich war dämonische Kraft im Raum. Sie war wie besessen. Aber das hätte man nie gewusst. Es ging nicht um jemanden, der zu Seancen fuhr, ja, sondern um eine einfache Christin, übliche Christin in der Gemeinde. Und ich frage mich, wie viele von unseren Brüdern und Schwestern sind eigentlich gefangen genommen vom Feind in einem Maße, der nicht erklärlich ist. Man denkt, es sind Schwierigkeiten im Leben, mit denen sie nicht fertig werden. Täuschen wir uns nicht. Der Feind ist imstande, seine Tätigkeit ungeheuer zu vertanen. Ungeheuer zu vertanen. Paulus selbst sagt, er verkleidet sich wie ein Engel des Lichts. Und wenn wir jetzt zwei Engel hier vor hätten, ja, und jemand sagte uns, einer von ihnen ist der Teufel, wie sollten wir das wissen, wer es sei? Wie sollten wir das wissen? Die sehen gleich aus. Gleich aus. So stark vertan. Und wir wollen immer wieder Zeichen von Belastung und Besessenheit und so weiter sehen. Ja. Die Seelsorge sagt, heißt es immer wieder, die sagt nichts. Menschen sagen etwas. Menschen, die sich etwas dabei denken. Ja. Wir müssen wieder zur Schrift in dieser Angelegenheit. In allen Bereichen dieses Gebietes. Und wir müssen wissen, dass jede Sünde, die nicht bekannt wird, Raum wird der Tätigkeit Satans. Jede Sünde. Paulus sagt in 2. Korinther 2, wir geben ihm keinen Vorsprung, keinen, ist das Wort dort? Damit wir nicht von Satan übervorteilt werden. Wir geben ihm Vantage Point. Das fällt mir gerade in Englisch bei. Im Krieg. Wie? Im Krieg, wenn die Truppen miteinander kämpfen. Wie?
Eine Angriffsfläche.
Wenn jetzt Offiziere planen, einen Angriff planen, dann ist man darauf aus, eine Anhöhe zu bekommen. Und es wird immer wieder um diese Anhöhen gekämpft, weil man, wenn man auf einer Anhöhe ist, dann kann man besser die Lage überschauen und von dort wieder einen neuen Angriff machen. Ja. Und dieser Angriff, diese Anhörung ist ein Vorsprung oder ein vorteilhafter Punkt. Wir sagen im Englischen Vantage Point. Er hat einen Vorteil, wenn er da ist. Ja. Und solche Privilegien wollen wir dem Feind nicht einräumen. Ja. Wir wollen ihm keinen Anlass geben, uns zu übervorteilen, keinen Vorsprung erlauben. Das tun wir aber, wenn wir unsere Sünde nicht bekennen. Es lohnt sich immer wieder zu fragen, sind Sünden in meinem Leben, die ich nicht bekannt habe? Wie steht es zwischen mir und dem Herrn? Ist das Sündenbekennen immer noch Usus unter Christen? Ist es landläufig? Ist es Gebrauch? Es muss immer wieder vorkommen. Jakobus sagt, bekennt einander die Sünden. Das hat nichts mit Beichte zu tun. Klausurbeichte. Das hat nichts mit persönlicher Seelsorge zu tun, wo man einem Seelsorger seine Sünden bekennt. Das ist Praxis der Geschwister untereinander. Denn wir leben miteinander. Und wo Menschen beieinander sind, längere Zeit, wo viel gesprochen wird, sagt Salomo, da geht es ohne Sünde nicht ab. Früher oder später wird gesündigt. Wer zusammenlebt, sündigt an die anderen. Ja. Schlatter sagt einmal, wir sind doch alle füreinander gefährlich. Ja. Jeder von uns ist die Gefahr für einen anderen. Und dann, weil dem so ist, weil wir Sünder sind und bleiben, weil es immer wieder vorkommen kann, das sagt Johannes, das sagt Jakobus, die Apostel geben zu, dass es bei ihnen vorkommt, dass sie sündigen. Aber Johannes sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, er einschließlich, dann vergibt er uns. Wenn wir im Lichte wandeln, zusammen, einer unter anderem, alleine zusammen, wenn wir zusammen leben, kann es vorkommen, dass wir sündigen. Und wenn es sündigt, müssen wir einander die Sünden bekennen. Das heißt, wo sie geschehen sind, da. Nicht ein besonderer Ritus daraus machen. Wenn wir das aber nicht tun, wenn das unterbleibt, dann gewinnt der Feind Raum. Eine vorteilhafte Stellung gewinnt er im Lager der Christen. Und da kann er von diesem Vorteilsplatz aus neue Angriffe unternehmen. Das wollen wir nicht zulassen. Der Feind war unsere Obrigkeit. Er ist es nicht mehr. Er ist nicht mehr. Er braucht es auch nicht zu sein. Wir sind vergeben, wir sind in einer neuen Herrschaft, aber wir sollten nie vergessen, wie groß die Obrigkeit war, wie schlimm die Finsternis war, aus der Gott uns heraus rettete. Und diesem Vater, der das getan hat, dem schulden wir Dank immerzu. Viertens, Paulus beschreibt den Vater als den, der uns dann, nachdem er uns herausrettete aus der Finsternis, aus der Obrigkeit der Finsternis, versetzte in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Der Vater hat uns versetzt, herausgeholt aus dem Königreich Satans und versetzt in das Königreich seines Sohnes. Und jetzt ist der Sohn unser König. Und dieses Königreich wird in Lukas betrachtet als ein Geschenk. Das heißt, in einem solchen Reich wohnen zu dürfen, ist ein wunderbares Geschenk, ein Gnadengeschenk. Das Privileg zu haben, in diesem Königreich zu sein, einen solchen König zu haben wie Jesus Christus. Und diesem Vater schulden wir Dank, der uns einen solchen König gegeben hat und einen solchen Bereich, in dem wir wohnen dürfen. Wann hat der Vater uns versetzt? Die Aussage steht in der Vergangenheitsform. Die Tat ist also Geschichte. Genau genommen steht nicht geschrieben, er hat uns versetzt, sondern er versetzte uns weiter zurück in die Vergangenheit. Ja, total Geschichte. Wir sind versetzt worden und wir sind jetzt schon in diesem Königreich. Nun, die Verse ab Vers 13 und ferner habe ich in Karlsruhe gesprochen. Das möchte ich jetzt nicht wiederholen. Da darf man sich die Kösteten bestellen. Ich möchte jetzt kurz diese nächsten Verse skizzieren und noch einiges zum Schluss sagen. gegen Vers 23, sodass wir diesen Text zum Abschluss bringen können. In Vers 13 sagt er uns, wohin er uns versetzt hat, in das Königreich seines Sohnes. Dann sagt er uns, wer dieser Sohn ist, in dessen Königreich er uns versetzt hat. Er ist der Sohn dessen, der Vater genannt wird. Er ist unser König. Er ist es, Vers 14, in dem wir die Erlösung haben. Er ist Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das ist ein Heilsausdruck. Er ist Ebenbild, als Ebenbild ist er Erstgeborene von den Toten. Erstgeborene übrigens ist in Vers 15 genau das, was es in Vers 18 ist, nämlich Erstgeborene aus den Toten. Er ist Erstgeborene aller Schöpfung als Erstgeborene aus den Toten. Das heißt, weil er auferstand, ist er jetzt das erste Exemplar der neuen Schöpfung, die angebrochen ist im Leib, im Körper Jesu Christi. Jesu Körper ist der erste Teil der neuen Schöpfung. Der Rest lässt noch auf sich warten. Denn das nächste Exemplar dieser neuen Schöpfung werden unsere Leiber sein, die wie sein Leib sein werden. Ende Philipper Kapitel 3. In den Versen 17 bis 20 sagt der Apostel, der Sohn nimmt eine besondere Stellung ein. Was ist das für eine Stellung, die der Sohn einnimmt? Vers 17, er ist vor allem. Vers 17, Mitte, alles besteht in ihm. Parallelstellen Hebräer 1, Vers 3 und 2. Petrus 3. Drittens, er ist Haupt des Leibes. Und darüber sagt er nun einiges. Die Begründung für die Aussage haben wir in den Versen 19 bis 23. Der ganze Gott wollte in ihm wohnen. Da, glaube ich, blieben wir in Karlsruhe stehen, nicht wahr? Vers 19. Dann können wir dort Fortsetzung machen. Vers 19. Weil es das Wohlgefallen war, weil es das Wohlgefallen der ganzen Fülle war, so, weil es das Wohlgefallen der ganzen Fülle war, in ihm zu wohnen. Das ist eine ungewöhnliche Übersetzung, aber sie ist die genauere des Textes. Ich weiß um die Versuchungen des Übersetzers. Die Versuchung ist immer wieder da, wenn es nicht richtig klingt, nicht plausibel, nicht vorstellbar, dass man den Text dann so versucht hinzukriegen, wenigstens im Deutschen, dass er eine vernünftige oder erklärende Aussage macht oder verständliche Aussage macht. Aber einer solchen Versuchung muss man widerstehen, aus Liebe zum Text, aus Liebe zum Gott, der ihn uns gegeben hat. Manchmal müssen wir auf Stil, auf Schönheit der Sprache verzichten, um den Text zur Sprache zu bringen, in der Empfängersprache. Und hier scheint es wirklich so zu sein, dass Paulus diesen Ausdruck, die ganze Fülle, als eine Bezeichnung für Gott zu gebrauchen. Es war das Wohlgefallen dessen, der ganze Fülle heißt. Es war dessen Wohlgefallen, in Jesus zu wohnen. Hebräer Kapitel 10, ich will etwas langsam gehen. Hebräer 10, Vers 5 ist es. Siehe, ich komme, deinen Willen zu tun. Es war sein Wohlgefallen, das Wohlgefallen des Vaters zu tun. Es gefiel dem Sohn, Leib anzunehmen. Einen Leib hast du mir gegeben, steht in dem Zusammenhang. Er hat sich das gefallen lassen, in dieses Korsett, in dieses Gefängnis hineingelegt zu werden als kleines Kind. Unseretwegen. Auf der anderen Seite, der Sohn war willig für diesen Schritt. Aber auf der anderen Seite war es auch der Wille der ganzen Dreieinigkeit, in dieser Hülle als Fülle zu wohnen. Sodass, wenn Jesus von Nazareth umherging, der ganze Gott vorhanden war. Und er konnte mit Wahrheit zu Philippus sagen, wenn du mich siehst, siehst du Gott. Hier bin ich. Hier siehst du Gott. Das war die Wahrheit. Gott wohnte mit seiner ganzen Fülle. Hier haben wir die Wahrheit kurz ausgesagt. In Kapitel 2 wird er sie auswerten. Sie ist hier, wie in Kapitel 2, Vers 9, ein Ausdruck für Gott und verdeutlicht für die von der Irrlehre umworbenen Leser, dass in Jesus von Nazareth nichts weniger als der ganze Gott mit allem, das er ist, unter Menschen gegenwärtig war. Durch diesen Jesus, durch diesen menschgewordenen Gott, sagt Paulus, sollte Versöhnung geschehen, Vers 20. Es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und zu versöhnen. Das war der Zweck dieser Innewohnung. Das war der Zweck der Fleischannahme. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns zum Zweck der Erlösung. Durch ihn sollte der Zustand von allem verändert werden, alles mit ihm versöhnt werden. Erklärung? In Klammern. Er stiftete ja Frieden durch das Blut seines Kreuzes. Das Kreuz ist die Stelle, wo nicht nur unsere Sünden getragen werden, sondern wo der Weg frei wird, sodass Gott die ganze Umwelt des Menschen, den ganzen Wohnplatz mitsamt der ganzen Schöpfung als Umwelt des Menschen auf der Erde, neu machen kann. Das Kreuz ist die Basis, die Grundlage. Durch das Kreuz kann Gott das tun. Wegen des Kreuzes kann er es tun. Durch ihn, durch Jesus wird er es tun. Sei es das, das auf der Erde, sei es das, das in den Himmeln ist. Das deutsche Wort Versöhnung ist eine ungenügende Übersetzung des Wortes im Grundtext, das eigentlich austauschen bedeutet. Werden zwei Männer miteinander versöhnt, was eigentlich das geschah in Saskatoon, in dieser Gemeinde von Bill McLeod. Zwei Brüder waren in Feindschaft, nicht richtige Feindschaft, vielleicht auch waren unversöhnlich. Beide kamen in dieselbe Gemeinde, aber beide gingen auf anderen Wegen hinaus. Ja. Sie konnten einander nicht vertragen. Aber als diese Erweckung kam, dann hat der Herr sie beide gefangen genommen und hat sie miteinander versöhnt. Sie waren Sänger, dann haben sie zusammen gesungen. Und das brachte einen Durchbruch in dieser Bewegung, sodass sie sich ausbreiten konnte. Dies kann die Gnade Gottes tun. Aber was war geschehen? Eine alte, tragische Situation war ausgetauscht, ja? Ausgetauscht durch Vergeben. Durch eine neue Beziehung. Das ist Versöhnung. Tausch. Nicht mehr so, sondern jetzt so. Und dieses selbe Wort wird gebraucht für die Erneuerung der ganzen Schöpfung. Die Schöpfung wird in dem Sinne versöhnt. Das deutsche Wort genügt hier nicht. Ist nicht das richtige Wort. Ja? Es braucht ja keine Versöhnung. Die Schöpfung, sagt Paulus in Kapitel 8 vom Römerbrief, hat ja nichts beschuldet. Es ist keine Sünde da. Sie ist nicht eine gefallene Schöpfung. Sie hat sich nie verschuldet. Aber sie ist in Mitleidenschaft gezogen worden wegen unserer Sünde. Ist unsere Sünde getilgt am Kreuz, dann ist die Bahn frei, sodass Gott unsere Umwelt also austauschen kann und neu machen kann. Und das Neuwerden der ganzen Schöpfung ist die Folge von unserem Neuwerden. Und unser Neuwerden ist die Folge von Vergebung. So ist, bricht das Heil sich Bahn. Durch diesen Jesus sollte volle Versöhnung geschehen. Wir lesen die Verse zu Ende, Vers 21. Und euch, die ihr einst Entfremdete wart und Feinde im Denken, da beginnt es. Und kein Wunder, dass das Wort für Buße Umdenken heißt, Sinnesänderung. Da muss anders gedacht werden über Gott, Sünde, Selbst, Satan, sodass ein Neues wachsen kann. Euch, die ihr einst entfremdet wart und Feinde im Denken, was sich in den bösen Werken äußerte, versöhnte er jetzt aber in dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, um euch darzustellen als Heilige und Tadellose und Unklagbare vor ihm. Es gibt eine Darstellung, es gibt eine Vorstellung. Ich habe eine Liste begonnen von den Ereignissen, die stattfinden, wenn Jesus kommt. Es ist erstaunlich, was alles dann passiert. Ja. Unter anderem werden wir dem Vater vorgestellt, vorgeführt. Es gibt eine Parade. Ja. Und Jesus wird stolz seine Gemeinde darstellen. Ja. Und Paulus wird stolz seine Kinder darstellen und so weiter. Gegenseitige Freude und alles. Darzustellen an jenem Tage als Heilige, Epheser 5, gewaschen, gebügelt, gereinigt, kein Runzel mehr, alles ausgeglichen. Wir haben noch einiges zu lernen. Als Heilige und Tadellose, ohne Tadel, niemand kann uns etwas nachsagen. Und Unanklagbare, ein interessantes Wort. Heute ist es ja einfach, nach Frankreich zu fahren. Aber es war nicht immer so. Doch schon vor vielen Jahren wurde es so, nach dem Zweiten Weltkrieg, ist ja manches anders geworden. Aber einmal, es war schon so weit, dass man nicht mehr anhalten musste. Ganz früher musste man noch beim Zoll des eigenen Landes, aus dem man kam, anhalten. Ja. Aber das war schon mehr oder weniger abgebaut. Aber ich kam zur Rheinbrücke, an den Rhein also. Bei der deutschen Seite fuhr ich offenbar etwas zu schnell am deutschen Zöllner vorbei. Und plötzlich höre ich jemanden pfeifen, höre einen rufen. Ich hielt an und stieß zurück. Und tatsächlich, der deutsche Zöllner wollte mich sprechen. Ich wurde zurückgerufen, zurückgepfiffen. Ja. Und dieser Gedanke ist hier. Paulus will nicht, dass wir eines Tages, wenn wir an die himmlische Grenze kommen, zurückgerufen werden. Moment mal, nicht so schnell. Ja. Pass bitte. Ja. Alles in Ordnung? Ja. Nichts soll uns hindern. Nichts. Daran wird jetzt gearbeitet. Ja. Unanklagbare, nicht zurückzurufende, heißt es. Wenn ihr, und jetzt können wir lernen, wie das zu vermeiden. Wenn ihr im Glauben bleibt, Glaube ist der Anfang, Glaube ist der Fortgang, Glaube ist das Ende. Von Anfang bis Ende, durch den Glauben bleiben wir Christen. Als solche, die gegründet und gefestigt sind und nicht abbewegt werden, zweimal bejaht, einmal verneint, gegründet, gefestigt sind und nicht abbewegt werden von der Hoffnung der guten Botschaft, von unserer herrlichen Zukunft, die in der guten Botschaft im Evangelium offeriert ist, die ihr hörtet, die verkündet wurde unter der in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, deren Diener ich, Paulus, wurde. Und jetzt wird er von seinem Dienst sprechen. Hier ist die Brücke. Da können wir morgen früh dann beginnen, so der Herr will. Ein Reichtum, den man nur streifen kann, aber den man immer wieder bedenken darf. Wir haben ja alle Bibeln und wir haben, die meisten von uns, wohl mehrere Übersetzungen. Es lohnt sich, diese Juwelen von dieser Seite, von der anderen anzuschauen.